glaube nicht, dass Burnout damit so zusammenhängt, wie lange man an etwas so sehr hart gearbeitet hat zum Beispiel. Und ich glaube auch generell nicht, dass harte Arbeit oder viel Arbeiten zu Burnout führt, sondern ich glaube, und ich forsche ja auch in meiner Promotion viel daran, woher kommt eigentlich Burnout. Ich glaube, das kommt hauptsächlich daher, wenn man gegen sich, gegen innere Glaubenssätze oder innere Überzeugungen arbeitet und immer wieder über die eigenen Grenzen geht, die eigentlich nicht eingehalten werden oder den Körper halt nicht wahrnehmen kann und deswegen über die Grenzen geht. Und das war halt dann, als ich so 20 war, bei mir der Fall, oder ja doch, ich war da 20 und war wirklich ein schleichender Prozess. Ich habe auch zu den Leuten gehört, die immer gesagt, also mir wurde natürlich von klein auf immer gesagt, du wirst irgendwann mal einen Burnout haben, so wie du arbeitest. Und ich dachte immer so, nein. Und ich hatte auch wirklich wöchentliche Coachings. Also ich habe viel präventiv gemacht, um keinen Burnout zu bekommen. Und ich habe mich sehr viel selbst reflektiert. Und ich war davon überzeugt, mir kann das nicht passieren. Ich habe ja auch ein gutes Zeitmanagement und so weiter. Aber ein Burnout hat nichts, wie gesagt, mit Zeitmanagement oder mit anderen Themen zu tun, sondern es ist im Endeffekt ein Erschöpfungszustand und kommt aus einer emotionalen Belastung, die nicht unbedingt messbar ist in Arbeitsstunden oder in wie schwierig war jetzt die Arbeitsaufgabe, sondern das ist ein emotionales Thema, was, wenn es nicht richtig verarbeitet wird, irgendwann halt zu einem Burnout führt. Heißt, Burnout heißt in meinem Fall, ich war nicht mehr wirklich arbeitsfähig. Und ja, also das hat sich bei mir geäußert, wie du schon beschrieben hast, über die Zeit. Das hat sich, glaube ich, über 2 Monate langsam eingeschlichen und mir haben dann so meine Mitarbeiter das gespiegelt, so dass ich einfach ein bisschen härtere Entscheidungen treffe und weniger so dieses Smalltalk-mäßige drumherum hatte, sondern ich bin immer direkt zum Punkt gegangen, immer so, okay, das ist das To-Do, das machst du jetzt. Und also ich war halt, irgendwie meine Nettigkeit war nicht mehr da. Ich war einfach nur noch transaktional in allen Lebensbereichen. Und ja, ich erinnere mich noch, dieser Moment, den du eben beschrieben hast mit der Panikattacke, das war mit ein ausschlaggebender Moment, aber der hat mich noch nicht überzeugt, in eine Klinik zu gehen. Das war ein Moment, da hatte ich innerlich schon das Gefühl, die Ausrichtung der Firma funktioniert nicht mehr so. Aber das ist manchmal so schwierig mit einer Firma. Man muss dann so überlegen, okay, ändern wir komplett das Produkt? Ändern wir unsere Zielgruppe? Ändern wir unseren Sales-Prozess? Wo setzen wir jetzt im Endeffekt an? Weil wir durch die wirtschaftlichen Auswirkungen, durch den Ukraine-Krieg und auch nach Covid haben unsere Kunden verloren und dann mussten wir überlegen, okay, wie gehen wir jetzt damit um, dass die Budgets anders verteilt werden und so weiter. Das heißt, ich stand vor diesen großen Entscheidungen, wo ich keine richtige Antwort drauf hatte und gleichzeitig haben mein Mitgründer und ich gemerkt, dass wir einfach ganz unterschiedliche Visionen davon haben, wie es in so einer schwierigen Phase jetzt weitergehen soll. Und dann waren wir beide, haben uns, glaube ich, beide sehr allein gelassen innerhalb der Firma gefühlt, obwohl wir ja zu zweit diese Firma aufgebaut haben. Und gleichzeitig gab es auch unabhängig von unserer Firmensituation so Entscheidungen, wo ich die ersten Mitarbeiter entlassen musste oder so. Also einfach nur aufgrund von Performance oder weil die Rolle nicht so ganz gepasst hat. Und da war ich halt mit 20 auch das erste Mal in der Situation, jemanden gehen zu lassen, was halt emotional für mich total schwierig war, weil ich auch so ein freundschaftliches Verhältnis mit denen hatte. Und das fühlt sich ganz schlimm an, jemanden einen Job wegzunehmen, auch wenn ich es heutzutage nicht mehr so sehe. Aber das also waren einfach mehrere Dinge und gleichzeitig meine romantische Beziehung war auch sehr schwierig für mich damals. Also ich hatte eine wunderschöne Beziehung, nur wir haben einfach festgestellt, dass wir so nicht längerfristig zusammen sein können und das war einfach total emotional belastend on top. Also und diese Entscheidung, sich da zu trennen, die habe ich auch ewig lange hinausgezögert. Und das wurde natürlich immer schwieriger für mich neben den anderen Themen. Das heißt, ich weiß noch, ich kam dann, wir hatten die Eltern meiner damaligen Lebenspartnerin besucht in den USA. Dann kam ich halt vom Flug zurück und schon den ganzen Flug habe ich nur geweint, weil ich innerlich wusste, oh, eigentlich müsste ich diese Entscheidung treffen. Und dann kam ich an und durch Jetlag hatte ich halt nicht genug Schlaf und du kennst es bestimmt, ne? Mhm. Dann hat man also tendiere ich in dem Fall zu so einer depressiven Episode oder so. Also mit Schlafmangel, das ist ganz schlimm. Und irgendwie hat das alles so richtig getriggert und so zum Überlaufen gebracht. Und dann habe ich nur noch gezittert und bin direkt zu meinem Hausarzt gegangen. Und der meinte dann so, hey, natürlich gibt es die Option, in eine Klinik zu gehen, aber hier gibt es auch schon so ein Online-Tool, was du schon mal durchmachen kannst mit verschiedenen Übungen. Vielleicht hilft dir das schon. Und das hat mir auch teilweise geholfen. Also es war gut, weil es war einfach so schwer, auch einen Therapeuten oder so zu finden. Findet man einfach nicht. Und ich hatte auch eh das Gefühl, das würde mir gar nichts bringen, weil ich einfach schon jahrelang, ich wusste ja schon, wie man sich selbst reflektiert. Also ich hatte das Gefühl, das würde mir gar nichts bringen, sondern ich brauchte eher so ein komplett raus aus meinem Alltag gezogen werden. Und dann hatte mein Arzt das erste Mal das angesprochen mit der Klinik. Und das war so im Dezember 2022. Und ich dachte noch so, also an sich wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, weil alle Leute sind im Urlaub. Das heißt, wenn ich im Dezember hingehe, keinen interessiert es, wenn ich im Februar wieder da bin. Und das Problem war, ich hatte diese ganzen Entscheidungen noch nicht durchgezogen. Die ganzen Trennungen, die ich so im Kopf hatte, die waren noch nicht vollendet. Und die ganzen Entscheidungen, was passiert mit der Firma, weil ich kann ja nicht einfach gehen. Also wie stellen sich das Ärzte vor? So, ich kann ja nicht einfach aus meiner Firma gehen. Woher kommen dann die Umsätze? Wie werden dann die Mitarbeiter bezahlt und so weiter? Das heißt, ich habe dann überlegt, ja, wie gehe ich jetzt vor? Und dann haben mein damaliger Mitgründer und ich eine sehr strukturierte Entscheidung getroffen, wie es weitergeht. Und er ist dann aus dem Unternehmen rausgegangen. Und das haben wir relativ schnell innerhalb von 4 Wochen abgewickelt, haben auch einen Plan mit den Mitarbeitern erarbeitet, wie die ohne mich auskommen und mit den Kunden weitermachen können. Und wir haben allen Investoren gesagt, dass ich mich rausnehme für eine Zeit. Und alle Investoren waren total verständnisvoll und haben das unterstützt. Und das war also wirklich ein ganz toller Prozess. Und dann habe ich mich auch von meiner Lebenspartnerin getrennt. Und dann, irgendwie so einen Tag danach, kam ich direkt in die Klinik. Also es war wirklich so, diese Entscheidungen waren alle weg. Und dann war ich so, okay, jetzt nehme ich mir mal Zeit zum kompletten Ausruhen. Mhm.
Aber ist es nicht auch ermutigend und inspirierend zu sehen, dass all die Dinge, wenn man gezwungen wird, sie zu tun, doch funktionieren? All die Dinge, wo man denkt, die Welt geht unter, wenn ich dieses mache oder jenes mache. Und man sieht, die Welt geht doch nicht unter. Es ist vielleicht ein kleines Tal zwischendurch, aber es funktioniert trotzdem irgendwie.
Ja, rückblickend ist das immer ein schönes Gefühl, aber ich glaube, alle Menschen, die vielleicht jetzt zuhören und in diesem Tal gerade sind, in dem Moment fühlt man sich, als würde das nie wieder bergauf gehen und man weiß auch nicht, ob das schon der tiefste Punkt ist oder ob es noch weiter runter geht, weil manchmal, da kam noch dazu, dass wir uns kein Gehalt ausgezahlt haben in dem Moment. Ich dachte so, Mist, was mache ich jetzt mit meiner Wohnung, während ich nicht da bin, also so. Aber man findet immer eine Lösung.
Ja, und du lächelst jetzt dabei, aber das sind natürlich Existenzängste, die man hat. Und in dieser Situation mit diesem Mindset, rational gute Entscheidungen zu treffen, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Ich würde gern, Mona, von dir noch so ein bisschen verstehen, weil man hört ja oft, man geht in die Klinik 4 Wochen, 2 Monate, 3 Monate und dann kommt man irgendwie anders raus. Mhm. Aber was in so einem Aufenthalt passiert, ist für viele Menschen eine Blackbox. Kannst du uns ein bisschen erläutern, jetzt ohne jedes Detail auszuplaudern, aber was macht man da so? Was sind die Dinge, die einem helfen, gesünder wieder entlassen zu werden? Mhm.
Ich fange mal hinten an, also um gesünder entlassen zu werden. Was mir geholfen hat persönlich, war der Abstand zu meinem Umfeld in Berlin, der Abstand zur Startup-Szene, weil ich so tief da drin war, dass es ging mir so viel darum, mich zu beweisen und so weiter, dass ich einfach den Abstand gebraucht habe. Das heißt, alleine 2 Monate isoliert zu sein, das war für mich der größte Benefit. Und für viele der Mitpatienten damals gab es andere Dinge, die denen mehr geholfen haben. Und da leite ich dich einmal kurz durch den Alltag. Also in der ersten Woche ist wie so eine Art Onboarding. Da hat man noch gar keine Termine. Da hat man einmal einen Termin mit der Haupttherapeutin sozusagen und spricht über die Ziele, sage ich mal, für den Aufenthalt und wie lange der Aufenthalt sein soll. Und typischerweise ist es halt mindestens 6 Wochen, glaube ich, und maximal 12 Wochen. Und nach irgendwie 6 Wochen wird entschieden, ob das dann 8 oder 12 Wochen sind. Also, dass man sich ein bisschen drauf einstellen kann, wann man wieder in seinen normalen Alltag zurückgeht. Und genau, dann hat man so verschiedene Therapien, so Ergotherapie oder andere Therapien. Und man hat maximal 3 solche Zusatztherapien pro Woche. Das ist sowas wie Bogenschießen, Boxen, Bouldern, Yoga, Fingermalen, Werken. Also ganz viel kreative Dinge, und da sind halt immer auch Therapeuten dabei, die aus deinem, je nachdem wie du das Werkzeug in die Hand nimmst oder wie du die Steine an der Wand vom Bouldern greifst, dementsprechend geben die halt Feedback über deine unbewussten Handlungen. Also die interpretieren dann zum Beispiel, wenn du mit Augen zu an der Boulderwand bist, je nachdem, wie du dich bewegst, interpretieren die, ob du irgendwie ein vermeidender oder ängstlicher Bindungstyp bist oder sowas und wie du in der Kommunikation und Interaktion mit anderen Menschen handelst. Und das fließt dann alles mit in so eine Gesamtbewertung von den Therapeuten mit ein und die geben dir dann einmal die Woche so ein Gesamtfeedback sozusagen. Also ich habe das immer so als Business-Meeting gesehen und deswegen sage ich das jetzt auch so, es war wie so eine Art ja, Sprint und dann war so eine Retrospective, wo wir durchgegangen sind, was meine Muster anscheinend sind. Und zwischendurch hat man so viel Zeit für nichts tun, was ich ganz, ganz schlimm fand. Aber es war einfach, glaube ich, wirklich, also da waren vielleicht 30 Minuten pro Tag geblockt für einen Termin und der Rest war halt nichts tun. Ich weiß noch, wie ich in der ersten Woche gefragt habe, und wann darf ich arbeiten? Und dann meinte die Therapeutin so, ja, sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie arbeiten wollen oder so, damit wir den Impuls irgendwie festhalten können. Und ich dachte mir so, okay, anscheinend ist es hier verboten, also sage ich lieber nichts. So, und ja, also das war wirklich interessant. Und dann hat man halt immer ganz viel, es gibt so einen Gruppenraum und jeder hat so sein eigenes Zimmer. Das heißt, man kann, wie man möchte, alleine Zeit verbringen oder in einer Gruppe, was ich auch ganz angenehm fand, weil manchmal sitzt man einfach dann und in Gesellschaft mit anderen, muss sich aber nicht unterhalten. Und es gab auch solche, es gab so ein Codewort dafür, falls jemanden etwas triggert, weil ja jeder mit unterschiedlichen Problemen da war. Es war zwar alles auf Burnout, sage ich mal, spezialisiert, aber viele hatten unterschiedliche Themen. Das heißt, es gab so ein Codewort. Wenn das gesagt wurde, dann wurde das Thema sofort gewechselt, ohne dass jemand irgendwas nachgefragt hat. Und das war, glaube ich, sehr angenehm für viele.